Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Die Generalsekretärin der Internationalen Autorenvereinigung PEN, Regula Fenske, ist zurückgetreten. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Aus Protest gegen eine Pressemitteilung, die am 10. Oktober ohne ihr Wissen verschickt worden ist. Wir sprechen darüber gleich mit José Oliver, Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Außerdem besuchen wir den renovierten und neu gestalteten Kunstpalast Düsseldorf. Wir erfahren, was eine Live-Journalismus-Bühnenshow ist. Und wir lernen eine besondere Musikschule in Windhoek in Namibia kennen. Seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober und den darauffolgenden massiven Angriffen der israelischen Armee auf Ziele im Gazastreifen wird auch im Kunst- und Kulturbetrieb heftig um die Frage gerungen, wer auf welcher Seite steht und wer mit wem Solidarität zeigt. Heute hat die Schriftstellerin Regula Fenske ihr Amt als Generalsekretärin der Internationalen Autorenvereinigung PEN aus Protest niedergelegt. Sie war entsetzt gewesen über eine öffentliche Wortmeldung des Londoner Sekretariats von PEN International vom 10. Oktober, deren Mangel an Empathie für die israelischen Opfer des Hamas-Massakers vom 7. Oktober habe sie zutiefst schockiert und deprimiert. Und diese Wortmeldung sei nicht mit ihr abgestimmt worden, teilte Regula Fenske mit.
Dass ich dann im Amt geblieben bin, hat damit zu tun, dass ich natürlich erstmal noch versucht habe, was zu ändern, nämlich, dass wir unsere Haltung nochmal reflektieren und überdenken. Und aber auch, dass die internen Abläufe geändert werden und ich als Generalsekretärin diese Dinge auch auf meinem Schreibtisch erstmal sehe. Und das hat aber nicht funktioniert.
Ja, und deshalb ist Regula Fenske zurückgetreten. Am Telefon ist jetzt José F.A. Oliver, Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Gorgis.
Können Sie die Entscheidung von Regula Fenske nachvollziehen?
Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, weil diese Haltung, ich habe großen Respekt jetzt vor der Haltung von Regula Fenske, dass sie diesen Schritt gegangen ist. Ich weiß von ihr, dass sie versucht hat, nach dieser Pressemitteilung am 10. Oktober noch einmal mit dem Präsidium, mit dem Präsidenten PEN International ins Gespräch zu kommen. Aber das hat, das haben wir ja gerade gehört, nicht geklappt. Und insofern war es wahrscheinlich die einzige Konsequenz. Also es geht ja jetzt nicht mehr nur um diese Pressemitteilung, die für mich auch unsäglich war, weil sie eben nicht Hamas als Terrororganisation bezeichnet hat, weil sie eben nicht dieses Massaker als Terrorangriff bezeichnet hat. Und deshalb, das sagt ja Regula Fenske auch, die mangelnde Empathie für die Opfer auf den Seiten der israelischen Bevölkerung. Aber was natürlich auch zur Sprache kommen muss, ist, wie strukturiert ist eigentlich PEN International? Wie demokratisch laufen solche Prozesse ab, wie beispielsweise eine Pressemitteilung? Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich an PEN-Zentrum Deutschland denke, wir haben ja auch etwas länger gebraucht, bis wir eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht haben. Aber mir war es beispielsweise sehr wichtig, dass ich mit verschiedenen Vorstandsmitgliedern, mit dem gesamten Präsidium darüber sprechen konnte, wie könnte diese Pressemitteilung aussehen, was sind die Inhalte dieser Pressemitteilung und dass da einfach eine Generalsekretär übergangen wird mit einer Pressemitteilung, das ist einfach, ja, das schreit zum Himmel und das hat auch keine Entschuldigung.
Mhm. Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte ein besonderes Verhältnis zu Israel. Mhm. Und darauf angesprochen hat Regula Fenske heute im Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
Mir ist schon mal 2015 in einer Diskussion vom norwegischen Kollegen damals gesagt worden, ich könnte nicht erwarten, dass meine deutschen Empfindlichkeiten von den anderen geteilt würden. Da ging es auch um Palästina. Das war aber damals so, gut, da gab es eine Abstimmung in einer Präsenztagung und dann hatte ich eben als Einzige eine Gegenstimme und wurde demokratisch überstimmt. Damit habe ich leben können.
Das klingt ja fast so, als würde der Holocaust und die daraus folgende Solidarität mit Israel im PEN international als ja, deutsche Befindlichkeit abgetan. Haben Sie das auch so erlebt?
Ich bin ja erst seit einem Jahr im Amt und hatte mit PEN International bisher wenig zu tun. Da war eine Online-Generalversammlung oder Mitgliederversammlung, die nicht in persona stattgefunden hat. Und ich war da schon entsetzt über die fehlende Demokratie bei manchen Entscheidungen, die getroffen wurden bei dieser Generalversammlung. Aber ich finde es einfach eine Katastrophe, wenn man eine historische Verantwortung gegenüber dem, was passiert, passiert ist gegenüber der Shoah, wenn man eine historische Verantwortung als Empfindlichkeit bezeichnet. Also das lässt tief blicken und insofern gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Gorgis, das ist auch mein Eindruck.
Das heißt, es geht hier nicht um Nuancen, also um Nuancen der Formulierung vielleicht auch oder des Gewichts in so einer Pressemitteilung, sondern vielleicht doch auch um Grundsätzliches?
Es kann um Grundsätzliches gehen. Ich meine, ich spekuliere jetzt auch, weil ich habe selber mit Regula Wenske leider noch nicht gesprochen, weil ich im Augenblick ein Seminar habe und in Italien bin, an der Universität in Bari und deshalb mit ihr noch nicht sprechen konnte. Aber es geht hier auch um Sprache und ich finde, das ist ja eine Schriftstellervereinigung, PEN, Poets, Essayists and Novelists. Und wenn da nicht die richtigen Worte gefunden werden, um etwas zu beschreiben oder sich zu distanzieren von einer Terrorgruppe und gleichzeitig auch Haltung zu bewahren gegenüber Menschen, die einfach abgeschlachtet werden, dann habe ich da kein Verständnis dafür.
Der Kulturbetrieb und gerade auch der PEN, der setzt sich ja normalerweise relativ einstimmig für Unterdrückte ein, für die Schwachen. Und so ein Riss, der durch den Kulturbetrieb geht, das sind wir ja normalerweise nicht gewöhnt. Es wird jetzt seit dem 7. Oktober heftig darum gerungen, wer denn jetzt eigentlich die Schwachen sind, die Israelis oder die Palästinenser. Haben Sie so eine Situation schon einmal erlebt?
Nein, ich habe sie noch nie erlebt und ich bin selbst auch manchmal sprachlos angesichts dieser Haltungen, die einem in eine bestimmte Ecke drängen, wenn man beispielsweise von der palästinensischen Zivilbevölkerung spricht, wenn man von den vielen Toten spricht, die jetzt dieser Krieg verursacht hat auf palästinensischer Seite, teilweise auch die Politik der Regierung Israels, wenn die kritisiert wird, dass man dann gleich antisemitisch ist, das sind für mich völlig neue Erfahrungen, mit denen ich mich erst auseinandersetzen muss, mit denen ich mich zurechtfinden muss in meiner Argumentation auch. Aber auf der anderen Seite ist es für mich eine klare Haltung zu sagen, das war ein Terrorangriff. Für mich ist Hamas eine Terrororganisation und ich kann die nicht im gleichen Atemzug mit Israel nennen.
José F.A. Oliveira, Präsident des PEN-Zentrums Deutschland. Heute hat die Schriftstellerin Regula Wenske ihr Amt als Generalsekretärin der Internationalen Autorenvereinigung PEN aus Protest niedergelegt. Danke für das Gespräch, Herr Oliveira.
Ich danke Ihnen, Frau Gorgis.
Und jetzt wird es hier in Fazit wieder Zeit für die neuesten Fernsehserien. Da gibt es in diesem Jahr einige Produktionen, die sich mit der Klimakrise bzw. dem Klimaaktivismus auseinandersetzen. Dazu gehört auch Wer wir sind, produziert vom MDR. Simone Schlosser hat sich die erste Staffel angesehen.
Das Erste, das positiv auffällt an dieser Serie, sie spielt ausnahmsweise mal nicht in Berlin, wie so viele andere Serien aus Deutschland, sondern in einer Stadt, die man höchstens aus dem Tatort kennt, Halle. Und die setzt die Serie konsequent in Szene, mit allen Themen, die der Osten so zu bieten hat. Von Klimakrise und Umweltprotest über Plattenbauten und Strukturwandel bis hin zum Krieg in der Ukraine. Das ist mitunter ein bisschen viel für 6 Folgen, aber was die Serie auszeichnet, das sind die Jugendlichen.
Ich weiß, dass du im Paulusplatz mit dabei warst. Was hast du da gemacht?
Vanessa kennt da ein paar Leute. Wir haben Flugblätter verteilt. Ist ja nicht verboten, oder?
Flugblätter verteilen nicht. Autos und Werfer schon.
Hauptfigur ist Luise, Abiturientin aus der Mittelschicht. Die Mutter ist Polizistin, der Vater Sozialarbeiter. Und trotzdem fühlt sich Luise unverstanden. Durch eine Freundin kommt sie in Kontakt mit einer Gruppe von Aktivisten. Doch direkt ihr erster Besuch im Klimacamp eskaliert. Hooligans stören den Protest. Die Lage schaukelt sich hoch. Bald fliegen Flaschen, ein Streifenwagen wird umgeworfen und Luises Freundin verletzt. Am Ende landen alle auf dem Polizeirevier.
Anstatt sinnlos danach zu forschen, wer irgendwelche Flaschen wirft, solltet ihr euch mal fragen, warum wir so wütend sind.
Wer wir sind, erzählt die Geschichte einer Radikalisierung. Mit stimmigen Bildern und einem Soundtrack, der wie ein Brodeln unter der Handlung liegt. Neben Luise geht es um Figuren wie Dennis, der in einer Wohngruppe lebt, aber regelmäßig zu Hause vorbeigeht, um sich um seinen kleinen Bruder zu kümmern. Der wohnt mit der Mutter in prekären Verhältnissen und wird von ihr extrem vernachlässigt. Oder der Aktivist Felix, Sohn des Staatssekretärs, der genug davon hat, der Vorzeigeschwarze zu sein.
Ich dachte, du kannst besser einschätzen, in was für Situation du dich begibst.
Du willst also nicht, dass ich mich dafür einsetze, was ich glaube?
Mach dich einfach nicht angreifbar. Es gibt Leute, die warten darauf.
Diese kleinen Familiendramen sind der Kern der Serie. Das Problem? Sie möchte von allem zu viel und wendet dafür ein Prinzip an, nach dem so viele deutsche Serien funktionieren, die Denver-Kleinisierung von Geschichte, wie es ein Kollege gerade so treffend genannt hat, Alle Figuren sind irgendwie miteinander verwandt oder bekannt und die Handlung wird getrieben von unglaubwürdigen Zufällen. So ist die leitende Beamtin ausgerechnet Luises Mutter und ihr Vater der Betreuer von Dennis. Man nennt es auch die Methode Reißbrett. Schade, denn dadurch verspielt die Serie eine Street Credibility, die sie an vielen anderen Stellen durchaus hat. Und noch eine Serie, die mit Tumult beginnt. Die neue Staffel von Fargo. Diese Anthologieserie, wie es heißt, die jede Staffel eine neue Geschichte erzählt. Mal mehr, mal weniger inspiriert von den Coen-Brüdern. Hier ist es allerdings keine Straßenschlacht, sondern eine Art Gemeindetreffen, das komplett aus dem Ruder läuft. Mittendrin Dorothy, brillant gespielt von Juno Temple, der Keeley aus Ted Lasso. Auf den ersten Blick wirkt sie wie die perfekte Hausfrau. Doch schnell wird klar, hinter der Fassade steckt noch einiges mehr. Erst verletzt sie einen Polizisten, dann verteidigt sie ihr Haus gegen Einbrecher und ist dabei mindestens so kreativ wie einst Kevin allein zu Hause.
Alles in Ordnung, Ma'am?
Sie haben mir erwähnt, dass sie eine Löwin ist.
Was sie sagt, es wäre niemals passiert.
Niemals? Was?
Damit ist der Ton der Serie gesetzt. Fargo macht in ihrer 5. Staffel das, was sie am besten kann. Eine düstere Comedy um einen Haufen skurriler Figuren, angesiedelt im mittleren Westen der USA, wo passend zur Stimmung gerade Halloween gefeiert wird. Das wirkt insgesamt ein wenig aus der Zeit gefallen, spielt allerdings 2019. In einem Amerika also, das komplett polarisiert ist und in dem nicht wenige glauben, das Gesetz seien sie selbst. Allen voran Jon Hamm in seiner wohl besten Rolle seit Mad Men.
Ich denke, Sie werden feststellen, dass es auf Gottes grüner Erde niemanden gibt, der diese Gesetze besser durchsetzen kann als Roy Till.
Klingt so, als würde hier ein Aber fehlen.
Aber.
Jon Hamm spielt einen Sheriff-Priester mit gepiersten Brustwarzen, der sich mit Verschwörungstheoretikern umgibt und insgesamt trumpiger wirkt als Donald Trump, wie es das US-Magazin Vanity Fair in seiner Rezension formuliert. Sein Ziel ist es, seine Ex-Frau, jene Dorothy, zurückzuholen. Wobei er den fragwürdigsten Auftragskiller engagiert, den Fargo bislang gesehen hat. Und sich sowohl mit dem FBI anlegt, als auch mit Dorothys neuer Schwiegermutter. Klingt nach makabrer Unterhaltung, ist mitunter aber mehr als das. Nämlich ein pointierter Kommentar auf das heutige Amerika, den man nicht zu ernst nehmen sollte, aber auch nicht unterschätzen darf. Die Coen-Brüder jedenfalls dürften ihre helle Freude daran haben.
Simone Schlosser über die Serien Wer wir sind in der ARD Mediathek und Fargo auf Magenta TV. Dass Journalismus und Unterhaltungsformate im Fernsehen gut zusammen funktionieren können, das haben Formate wie die Daily Show in den USA oder das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann gezeigt. Morgen Abend soll es im Kino Babylon in Berlin aber eine Premiere geben, die einen Schritt weiter zu gehen scheint. Live-Journalismus auf der Bühne mit Improvisationsorchester. Thematisch geht es um den Klimawandel. Veranstaltet wird das Ganze von der Rechercheorganisation Korrektiv und der gemeinnützigen Organisation Headliner, die in Zukunft noch mehr solcher Formate auf die Bühne bringen will. Jochen Marquette ist einer der Verantwortlichen für den Abend und jetzt am Telefon und Fazit. Hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Klären Sie uns auf. Ich dachte, Journalismus sei im Großen und Ganzen eine hochernste Angelegenheit. Wie kann man sich so eine Live-Journalismus-Show vorstellen?
Also Journalismus kann auch sehr unterhaltsam sein. Das beweisen wir schon seit ein paar Jahren mit unserem kleinen Bühnenformat, dem Reporter Slam. Das ist ein Unterhaltungswettbewerb auf der Bühne. Und jetzt haben wir aber gesagt, da geht noch mehr. Und das Ausland macht es uns seit einigen Jahren vor, bringt also riesige Magazine auf die Bühne mit noch viel mehr begleitender Musik. Und das starten wir jetzt mit dem Format Jive morgen Abend. Also es ist eine Mischung aus Live-Vorträgen von Reportern aus ganz Europa und begleitet von toller Orchestermusik.
Was ist denn das Ausland? Klären Sie uns auf. Also was sind Ihre Vorbilder für diese Show?
Also die Amerikaner haben vor 15 Jahren damit begonnen, die haben das erfunden und dann ist es nach Europa übergeschwappt vor einigen Jahren. Die Finnen haben eine große erfolgreiche Reihe beim größten Medium in Helsinki, wird regelmäßig das Nationaltheater gefüllt. Die Franzosen füllen auch diese Woche wieder riesige Säle in Paris und Brüssel mit ihren Shows. Und die haben wir vor einigen Jahren kennengelernt und haben uns dann zum Ziel gesetzt, das schaffen wir auch irgendwann. Mhm. Und jetzt haben wir also das Babylon in Berlin-Mitte dafür gewinnen können, morgen unsere Premiere auszurichten, was uns sehr freut. Und wir haben beim Start jetzt eben diese Sonderausgabe, Sie haben es gesagt, Jive Klima. Und präsentieren also Geschichten aus Städten in ganz Europa, was denn dort lösungsorientiert gegen den Klimawandel gemacht wird.
Und was kann jetzt so eine Live-Journalismus-Show, was zum Beispiel Fernsehen, Podcast, Radio, also das sind ja wir, Online-Journalismus oder Zeitung nicht können?
Vor allen Dingen die Begegnung mit dem Publikum. Das ist das Tolle an Live-Journalismus und zwar für beide Seiten. Man sagt ja, dass Medien seit einigen Jahren leider in einer Vertrauenskrise sind und da kann Live-Journalismus entgegenwirken. Es gab auch eine Studie, die die Kollegen in Finnland gemacht haben, die gezeigt hat, Menschen glauben den Inhalten mehr, wenn sie sie direkt aus dem Mund von Journalisten hören. Und das ist ja morgen auf der Bühne der Fall. Und für die Reporterinnen und Reporter wiederum hat es den Vorteil, dass sie eine besondere Freude daran haben und besonders tolles Feedback bekommen, wenn sie die Story dort auf der Bühne erzählen. Denn wir leben ja in Zeiten, wo man eher für seine journalistische Arbeit viel zu oft Hasskommentare bei Social Media bekommt. Und das ist morgen dann wahrlich anders. Da gibt es dann hoffentlich direkt Applaus am Ende des Vortrags.
Journalisten und Journalistinnen streiten sich ja schon, ich weiß nicht, seit jeher über die Frage, wie unterhaltsam eigentlich eine Geschichte sein muss, um gelesen, gehört oder überhaupt wahrgenommen zu werden. Braucht Journalismus immer auch ein gewisses Maß an Unterhaltung? Und was macht man dann mit Geschichten, die sich vielleicht nicht für so eine Show eignen?
Ja, gute Frage. Also beim Reporter Slam setzen wir tatsächlich rein auf Unterhaltung. Bei unserem anderen Format, jetzt bei Jive als unserem neuen Format, da sollen wirklich alle Emotionen angesprochen werden. Und wir haben auch bei den Finnen gesehen, dass das gut funktioniert. Also die haben dann wirklich eine sehr emotionale Mischung. Wir haben dort letztes Jahr auch eine Geschichte gesehen, da hat eine Reporterin vom Tod ihres Sohnes erzählt auf der Bühne, der an einer Drogenüberdosis gestorben ist und hat daraus dann den Bogen geschlagen zu einer verfehlten Drogenpolitik in Finnland. Also es geht wirklich in alle emotionalen Richtungen. Bei uns ist die vorwiegende Emotion morgen Abend Inspiration. Also zu schauen, was machen denn andere Städte? Zum Beispiel die Superblocks in Barcelona sind bekannt oder die Dänen diskutieren darüber, ob sie Neubauten von Einfamilienhäusern verbieten. Das alles wird morgen vorgestellt. Ja, und dazu dann eben die tolle Emotion, die Musik von Stegreif erzeugt, von dem wunderbaren Improvisationsorchester aus Berlin, die das Ganze begleiten.
Jedes journalistische Format hat ja so eine ganz eigene Erzählweise. Haben die Journalistinnen und Journalisten auf der Bühne diese Geschichten schon mal veröffentlicht oder haben sie die jetzt quasi nur für diese Show recherchiert und tragen sie dann auch nur für diese Show vor?
Teils, teils. Einige sind schon veröffentlicht worden, sind aber dann in eine eigene Bühnenfassung gebracht worden. Also es gibt dazu auch multimediale Präsentationen mit Bildern, Videoausschnitten, Audios. Das ist also dann wirklich nochmal eine eigene Art von Veröffentlichung. Wir haben aber auch Geschichten auf der Bühne, die so noch nie der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Das freut uns besonders. Also wer da morgen Abend in Babylon dabei ist, wird dann auch überrascht von Themen, die so noch nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben.
Und sind das alles bekannte Journalisten oder gibt es da auch eine Neuentdeckung?
Also sowohl als auch. Am bekanntesten ist vielleicht die Bestseller-Autorin Greta Taubert aus Leipzig, die dabei ist. Wir haben Leute aus Spanien, Finnland dabei, Engländer. Aber die meisten Namen sind jetzt keine großen Prominenten. Muss auch gar nicht, weil im Vordergrund steht eben das Storytelling und die Kultur dazu.
Und für alle, die morgen nicht dabei sein können, weil sie nicht in Berlin sind, wird das Ganze auch aufgezeichnet? Also funktioniert das dann auch als Online-Mitschnitt?
Ja, wir werden einen Mitschnitt machen, wissen aber noch nicht, in welcher Form wir den veröffentlichen. Deswegen hoffen wir, dass möglichst viele sagen, ach komm, da gehe ich da morgen Abend noch hin, das will ich mir jetzt mal live anschauen. Also es gibt ja noch Tickets an der Abendkasse im Babylon.
Jive Klima, eine Live-Journalismus-Show morgen Abend im Kino Babylon in Berlin. Einer der Veranstalter ist Jochen Marquett. Alles Gute für morgen.
Danke, das ist lieb.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Oliver Thoma.
Nach 30 Jahren hat die Leipziger Buchmesse eine neue Leitung. Zum 1. Januar wird die Germanistin und Anglistin Astrid Böhmisch die Direktorin. Wie die Leipziger Messe mitteilte, arbeitet die 49-Jährige derzeit in Berlin als Beraterin für Medienunternehmen. Zuvor war sie Geschäftsführerin für einen digitalen Verlagsdienstleister. Dort war sie unter anderem für die Zweitvermarktung von Büchern zuständig, als E-Book, Film, Hörbuch oder als Podcast. Nach Einschätzung von Literaturredakteur Jörg Plath könnte das ein Hinweis darauf sein, wohin sich die Leipziger Buchmesse entwickeln will. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Da dürften zumindest die mittleren und auch die größeren Verlage, die kleineren vielleicht weniger, für die ist das Geschäft außerhalb des Buchmarktes, des engen Buchmarktes, glaube ich, nicht so interessant. Aber die dürften auf jeden Fall, die größeren Verlage, mittleren Verlage, da aufmerksam registrieren. Da kommt eine Frau, die kennt sich in der Buchbranche sehr gut aus, die kennt sich aber auch in den angrenzenden Kulturindustrien aus.
Literaturredakteur Jörg Plath. Russland hat die ukrainische Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2016 zur Fahndung ausgeschrieben. Das meldeten staatliche russische Nachrichtenagenturen. Einen Grund nannte das Innenministerium offenbar nicht. Die 40-jährige Sängerin Jamala prangerte immer wieder den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine öffentlich an. Die gebürtige Krim-Tatarin machte sich auch für Erfolg stark. Die Krim-Tataren werden Menschenrechtsberichten zufolge auf der von Russland annektierten Halbinsel unterdrückt. Jamalas Siegerlied damals beim ESC mit dem Titel 1944 erinnerte an die von Moskau befohlene Vertreibung der Krim-Tataren. Das Guggenheim-Museum in New York bekommt erstmals eine Frau als Chefin. Mariette Westerman steht ab Juni der Guggenheim-Stiftung sowie den Außenposten in Venedig und Bilbao und dem noch unfertigen Guggenheim-Museum in Abu Dhabi vor. Das gab der Aufsichtsrat bekannt. Westerman folgt auf Richard Armstrong, der nach 14 Jahren im Sommer in den Ruhestand gegangen war. Die Stiftung und die Museen gehören zu den wichtigsten kulturellen Institutionen der Welt. Die Jury des Grimme-Preises sorgt sich um die Zukunft der renommierten Medienpreise und des Grimme-Instituts, das die Preise vergibt. Sie appelliert in einem offenen Brief an die Gesellschafter, eine adäquate finanzielle Ausstattung zu gewährleisten. Das Grimme-Institut in Marl erwartet für 2024 ein Defizit von 430.000 Euro. Bereits in diesem Jahr musste das Land Nordrhein-Westfalen über 300.000 Euro ausgleichen. Laut dem Schreiben soll ein Drittel der 24 Arbeitsplätze in Marl wegfallen. Konkrete Entscheidungen werden am Mittwoch erwartet, wenn Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung des Instituts tagen.
Eine klassische musikalische Ausbildung ist teuer, man braucht Instrumente und muss Unterricht bezahlen. Ohne musikalische Bildung ist klassische Musik für viele Menschen aber irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln. Die Gefahr ist also immer da, dass der Klassikbetrieb vor allem ein Betrieb für Privilegierte ist. Das vielleicht bekannteste Projekt, das Kindern aus allen sozialen Schichten eine klassische musikalische Ausbildung ermöglichen möchte, ist das staatliche Simón Bolívar Orchester aus Venezuela. Der Dirigent Gustavo Dudamel war 18 Jahre alt, als er Chefdirigent dieses Orchesters wurde. Ähnliches versucht die Musikschule Jona in Windhoek in Namibia. Sie ist vom Geiger Enrico Palacino gegründet worden, Mitglied im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und von der Sängerin Gretel Kutzi. Morgen findet in Berlin ein Benefizkonzert für diese Musikschule statt. Und Enrico Palacino ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Was genau ist Jona? Was ist das Besondere an dieser Musikschule in Windhoek in Namibia?
Das Besondere ist eigentlich genau, was El Sistema besonders macht.
El Sistema muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist dieses System hinter diesem Orchester in Venezuela.
Ja, genau. Dieses Orchester wollte und möchte Kinder aus der Straße eigentlich wegnehmen. Möchte die Kinder einen Raum geben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wissen, dass sie geschützt sind und dass sie auch einen Mehrwert haben, wenn sie im Team arbeiten. Und natürlich, dann die Musik ist eine dieser Aktivitäten, die die Kinder in jedem Alter mitnehmen kann. Also man braucht jetzt nicht über die positive Eigenschaften der Musik ausbilden und zu sprechen. Aber wie Sie sagten, natürlich, es kann ein sehr sperriger Weg sein, ein Musikinstrument lernen zu dürfen. Und Jona ist als eine Nachmittagsaktivität entstanden, also wie eine AG. Und die Kinder, das heißt nach der Schule, dürften zu uns kommen und sich mit Instrumenten beschäftigen. Und zwar, diese Instrumenten kamen geflogen aus München dank einer Spende von dem Goethe-Institut. Die Kinder dürfen dann auf 6, 7 Celli und 15 Geigen zuerst sich ausprobieren. Und da ist Jona geboren worden. Also 2017 war das. Wir waren ein Geigerlehrer, ich und Gretel Kutzier als Faktotum, würde man sagen.
Und sie war auch die Ideengeberin und ist auf sie zugekommen, als sie in Namibia gelebt haben für einige Jahre. In diesen 6 Jahren, was ist denn da alles passiert? Also was waren die Startbedingungen? Sie haben gesagt, ein paar Instrumente und ein paar Kinder. Und was ist daraus jetzt entstanden?
Mit einer Geige und ungefähr 40 Kinder mussten wir zuerst die erste Probestunde machen. Und diese Kinder standen alle in einer Reihe und dürften alle einmal die Geige ausprobieren. Und lauter Begeisterung sind mehrere Kinder immer, haben sie sich immer am Ende der Reihe wieder hingestellt und nochmal geduldig gewartet. Das war der Anfang. Danach kamen die Instrumente, danach kamen die Lehrer, danach kamen die Sponsoren. Und heute hat Jona in 3 verschiedenen Filialen in, sagen wir so, Brennpunktviertel Windhoek. Und in diesem Zentrum darf man zuerst mit dem Blockflöte anfangen und sich wirklich an die Musik annähern. Das heißt, wir sind dahin mit den Lehrern und die dranbleiben, die Musik wirklich ernsthaft machen wollen, werden dann irgendwann mal auch abgeholt, kommen in die Zentralen und dürfen dann von der Blockflöte sogar Oboe, Flöte und Klarinette üben oder Geige und Cello. Und das haben wir auch durch Sponsoren in Deutschland und in Namibia erreicht.
Und was ist Ihr Ziel? Was soll eines Tages daraus entstehen? Wie soll es die Musiklandschaft vielleicht auch in Windhoek verändern? Und daran auch anknüpfen die Frage, man spricht ja inzwischen auch sehr kritisch über White Saviorism. Also warum sollen namibische Kinder überhaupt den europäischen Orchesterkanon kennenlernen und die europäischen Orchesterinstrumente?
Absolut richtig. Also ich habe das auch so empfunden, als ich da war. Und ich wollte am Anfang überhaupt nicht Geige beibringen. Genau nach diesem Grund, wozu soll ich jetzt ein europäisches Instrument ihn zu implantieren, wo überhaupt da auch nicht entstanden ist. Aber nachhinein, nach dieser Begeisterung von den Kindern, habe ich wirklich verstanden, dass man einen Schritt noch weitergehen soll und verstehen soll, dass ein Instrument ist nichts anderes eigentlich als ein Schlüssel zu einer viel größeren Ebene. Und diese Ebene ist die Musik. Und zwar die Musik gehört allem. Das heißt, ich als Italiener darf meinem Schlüssel zur Musik Beethoven erfahren, Mozart, aber auch Pop, Jazz, Volksmusik. Und wenn den Leuten das klar ist, dann ist einfach nur so eine Schule eigentlich eine riesengroße Chance, um eigentlich die Ausdruck dieser Kinder einfach zuerst zu ermöglichen. Ich sehe das eigentlich eine Gesellschaft, die jung ist in Namibia, wo sehr viele Ethnien auch ihre eigenen Interessen und ihre eigene auch Sprache, ihre eigene Kultur, ihre eigene Musik, ihre eigene Tradition haben. Und eine Schule wie Jona bringt diese ganze Kultur zusammen.
Und was ist jetzt das nächste Projekt der Musikschule? Morgen findet ja ein Benefizkonzert statt. Was wollt ihr damit finanzieren mit den Einnahmen dieses Konzerts?
Ja, die Einnahmen gehen zu einem Projekt, das heißt, ein Märchen für Namibia. Und das Projekt sieht vor, ein eigenes Märchen erfunden in Namibia von namibischen Kindern für namibischen Kinder und vertont von einem namibischen Komponist. Das heißt, wir wollen noch einen Schritt weiter gehen, auch als Rundfunkmusiker. Wir haben eigentlich einen kulturellen Auftrag. Und wir verstehen das in einer erweiterten Form, dass wir nicht nur unsere Musik zum Erklingen bringen sollen, sondern auch andere Musik aus der Welt in Deutschland, das heißt umgekehrt, in Deutschland bekannt machen sollten. Und dieser Beitrag zur Musik sehen wir so vor, dass wir die Kinder ermöglichen, ihre eigene Geschichte zu erfinden. Der Komponist Eslon Hindundu, der gerade auch vor 2 Monaten die Premiere in Berlin von seiner eigenen namibischen Oper gefeiert hat. Er wird die beste Geschichte, würde ich sagen, dann auswählen. Und diese Geschichte wird ein Märchen und wird von Kindern gespielt, für die Kinder. Das heißt, wir werden dann nach Namibia fliegen und mit den Kindern diese Märchen einstudieren, aber dann sie spielen lassen.
Enrico Palaschino, Geiger und Musikschulgründer, über musikalische Ausbildung, über Jona, eine Musikschule in Namibia. Und wenn man die unterstützen möchte, morgen gibt es in Berlin ein Benefizkonzert mit dem Julia Fischer Quartett, gemeinsam mit dem Jona Quartett, auch in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche um 20.30 Uhr. Danke für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Und jetzt gehen wir nach Düsseldorf in den Kunstpalast. Dort ist 3 Jahre lang renoviert worden für 50 Millionen Euro, um die Sammlung in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Morgen ist die Eröffnung. 49 Räume sind neu gestaltet worden und dafür verantwortlich ist Felix Krämer, Direktor und künstlerischer Leiter des Kunstpalastes. Und er ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Hallo.
130.000 Objekte aus 11 Jahrhunderten besitzt der Kunstpalast Düsseldorf. Das ist ja eine ganz schöne Schatzkammer. Wie sind Sie denn da eigentlich vorgegangen? Wie haben Sie ausgewählt und vor allem was?
Ja, die Sammlung ist wirklich relativ groß. Das ist für viele, glaube ich, auch eine Überraschung. Und diejenigen, die die Sammlung ein bisschen kennen, denken dann vor allem an Gemälde, an Arbeiten auf Papier, Skulpturen. Aber das Besondere der Sammlung ist tatsächlich auch, dass sie Design hat, sie hat außereuropäische Kunst. Wir haben eigentlich alles. Also es ist ein bisschen so ein Krämerladen. Und daraus auszuwählen ist natürlich eine besondere Herausforderung, aber ist auch ein besonderes Geschenk, so eine Sammlung zu haben. Das heißt, man kann da mit einer entsprechenden Kreativität auch rangehen.
Wer hat denn diesen Krämerladen angelegt?
Ja, der Krämerladen, der ist schon ein paar Jahre alt. Die Quellen der Sammlung, die sind ganz unterschiedlicher Natur. Und es ist einerseits eine klassische Gemäldesammlung, die zurückgeht auf Jan Wellem, aber es ist auch die Studiensammlung der Kunstakademie, verwahren wir seit 90 Jahren. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmals so richtig sichtbar geworden. Wir sind auch das Museum für angewandte Kunst in Düsseldorf. Anders als in anderen Großstädten, wo sie Museum für Kunst und Gewerbe oder ein angewandtes Museum haben, das gibt es in Düsseldorf ja nicht sichtbar, weil seit 1927 ist der Bestand bei uns und das ist eine große Chance.
Okay, und wie sind Sie jetzt vorgegangen? Also haben Sie die Objekte schön chronologisch sortiert, nach Kunstepoche aufgehängt, aufgestellt oder haben Sie irgendein anderes Prinzip angewandt?
Genau, wir sind, was zunächst erstmal ganz konservativ klingt, chronologisch vorgegangen. Und was aber besonders ist, wir haben nicht nach Gattungen getrennt und auch nicht nach Regionen, sodass Sie neben Guardi zum Beispiel, also italienische Kunst, so aus dem 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, haben Sie dann Figuren aus Tibet zum Beispiel. Oder neben dem Liebermann-Gemälde aus dem späten 19. Jahrhundert haben Sie dann ein Boro-Kimono aus Japan. Das sind Gegenüberstellungen, die Sie so in dieser Form, glaube ich, in keinem anderen Haus finden.
Und an wen haben Sie dann da gedacht als Zielgruppe? Also richtet sich das jetzt an die internationalen Museumsgänger, die schon super viel gesehen haben und dann durch solche Gegenüberstellungen überrascht werden wollen? Oder richtet sich das eher an Menschen, die ja noch gar nicht irgendwie so eine Norm der Kuratierung im Kopf haben?
Ja, das Tolle ist ja, dass diese Sammlung, die wirklich von der Aldi-Tüte bis an Altmeister Zurbaran oder so reicht, wirklich eigentlich alle anspricht. Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, da ist für jeden, für jede was dabei. Und natürlich sprechen wir dann auch die Fachleute an, aber die Fachleute sind immer in der Minderheit. Und wir sind ein öffentliches Haus und insofern sehe ich uns auch in der Verpflichtung, die breite Öffentlichkeit anzusprechen und niemanden auszuschließen. Und wir haben uns in diesem Prozess wirklich sehr, sehr darauf konzentriert, dass wir immer vom Kunden, das heißt also vom Besucher, Besucherin versuchen zu denken. Und das fängt schon bei den Schildern neben den Bildern an, wo normalerweise steht da oben immer der Name des Künstlers, der Künstlerin. Bei uns finden Sie da den Bildtitel, weil in der Regel ist es so, die wenigsten kennen die Namen, die ich gerade genannt habe. Und bei den allermeisten Bildern ist der Name ist im Prinzip erstmal nicht bekannt und der Besucher bekommt eigentlich immer wieder gesagt, das Wichtigste steht ja oben, du solltest ihn kennen. Und das hinterlässt natürlich keinen guten Eindruck und kein gutes Gefühl. Aber wenn Sie oben den Bildtitel als Einstieg ins Bild platzieren, dann funktioniert das ganz anders. Und das sind so kleine, da könnte ich jetzt ganz viele Sachen erzählen, die bei uns anders sind als in anderen Museen.
Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall alle sehr gespannt. Morgen ist ja die große Eröffnung und Sie haben auch die Düsseldorfer Künstlerkneipe Cream Cheese aus den 60ern in die Sammlung integriert. Das Interieur dieser Kneipe hatte bei Ihnen im Depot geschlummert. Das klingt ja irgendwie nach einer sehr witzigen Geschichte. Wie ist es denn dazu gekommen, dass diese Kneipe sich in Ihrem Depot befunden hat und dann da eben auch vor sich hingeschlummert hat anscheinend?
Ja, das ist eine ältere Geschichte. Der Kunstpalast hat 1977, als diese Kneipe geschlossen wurde in Düsseldorf, die Kunstwerke gekauft. Und zu diesen Kunstwerken zählt ein groß, also wirklich monumentales Gemälde von Gerhard Richter. Es zählen Arbeiten von Uecker dazu, von Mack und weiteren, die damals ja jung und noch nicht ganz so bekannt waren wie heute. Und die hatten wir im Depot. Und diese Kneipe spielt für die Musikgeschichte, also Scream Cheese, spielt eine wichtige Rolle. Es gilt in Europa als der erste Club. Und diesen Club haben wir rekonstruiert und wir sind damit wahrscheinlich weltweit das einzige Museum, wo Sie ein Altbier oder auch ein Pilz vor einem originalen Gerhard Richter trinken können.
Also die Kneipe ist dann dauerhaft geöffnet? Nicht nur Ausstellungsobjekt?
Nein, tagsüber ist es Ausstellungsobjekt, aber am Wochenende, am Abend funktioniert das dann als Bar.
Da höre ich schon wieder die Kritiker, die sagen, das ist zu viel Spaß und zu wenig Ernsthaftigkeit.
Damit gehe ich sehr, sehr entspannt um. Also was kann es Besseres geben, als dass ein Museum Spaß macht?
Ist das eigentlich auch so ein Traum, wenn man lange Kurator ist, dass man mal so eine Umbruchsphase miterleben darf, wo man wirklich ganz neu gestalten darf und nicht nur das verwalten muss, was sozusagen Vorgänger für einen schon entschieden haben?
Also so eine Chance hat man nur vermutlich nur einmal im Leben. Also wir haben hinter den Wänden, den historischen Wänden, haben wir alles neu machen können. Der Boden ist neu, die Wände sind neu. Es ist wirklich, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben hinter der Fassade. Ja, also der Oberbürgermeister sagte etwas scherzend, dass Düsseldorf mit 50 Millionen eigentlich ein Schnäppchen gemacht hätte, weil Düsseldorf hätte ein neues Museum bekommen.
Ab morgen eröffnet der Kunstpalast Düsseldorf seine neue Sammlungspräsentation. Felix Krämer ist der Direktor und hat die neue Ausstellung kuratiert. Danke für diesen Einblick.
Sehr gerne.
Und vom Krämerladen bzw. der Schatzkammer in Düsseldorf geht es jetzt gleich zur nächsten Wunderkammer, der Kulturpresseschau mit Ulrike Timm.
Umso schlimmer die Familien sind, umso mehr Spaß macht es, über sie zu schreiben. Der britische Journalist Simon S. Montefiore hat allerhand schlimme Familien aufgetan, denn sein Buch umfasst 1536 Seiten. Ein Türstopper, aber auch nicht dicker als insgesamt zwei Biografien, kontert der Autor in der Taz. Und wenn man sich klar macht, dass Montefiores Buch »Die Welt« heißt und nichts weniger als eine Familiengeschichte der Menschheit sein will, dann werden die gut 1500 Seiten ja geradezu popelig. Mit Familiengeschichte meint Montefiore aber weniger die Klein- oder Kernfamilie. Familie kann repräsentiert werden durch Clans, Stämme, Staaten, Reiche, Religionen, Ideen und Ideologien. Familien repräsentieren immer das, was gesellschaftlich gerade los ist. Geschlechterverhältnisse, Ökonomie und Arbeit. Aha, dann hat man wirklich viel Platz. Wie man eine Weltgeschichte als Familiengeschichte schreibt und warum eine sumerische Prinzessin die erste MeToo-Aktivistin war, erfahren Sie im Interview mit der Taz auf einer Seite. Und dann können Sie ja überlegen, ob Sie die übrigen 1500 noch in Angriff nehmen wollen oder eben gerade nicht. Die Napoleons gehören bei Montefiore übrigens zu den schlimmen Familien. Ein Film über den Feldherrn kommt diese Woche in die Kinos und der Tagesspiegel verreißt die Chose komplett. Nicht nur, weil Napoleon, wenn er seine Josephine erobern will, sich winselnd an das Hinterteil der Ehefrau heranschleicht, auch weil der kleine Unteroffizier, der sich Europa zu unterwerfen versucht, vor seiner Militärelite so merkwürdig frühkindliche Wutanfälle bekommt. Vor allem aber, Zitat, dramaturgisch unvorteilhaft ist der Effekt, dass Napoleon immer umso mickriger erscheint, desto panoramischer die Schlachtfelder werden, die er befehligt. Wie sarkastisch Tagesspiegelautor Andreas Busche das meint, erfährt, wer seinen Artikel in Gänze liest. Ein Totalverriss einer internationalen Großproduktion. Regisseur Ridley Scott habe einen historischen Kriegsfilm über einen rammelnden Despoten gedreht. Zugegeben, wir sind den schweren, den bedrückenden Themen bislang ausgewichen und lassen das jetzt sein. Die Frankfurter Allgemeine berichtet über ein Gespräch mit der israelischen Künstlerin Bracha El Ettinger, die erzählte, warum sie die Findungskommission der Documenta verlassen hat. Inzwischen gibt es gar keine Findungskommission mehr und auch, dass es in 4 Jahren überhaupt eine Documenta geben wird, ist ungewiss. Aber mit großer Bestürzung lesen wir in der Frankfurter Frankfurter Allgemeinen, dass Bracher L. Ettinger an diesem Prozess nicht mehr teilnimmt, ist keineswegs eine Reaktion auf die Kasseler Misere aus dem Vorjahr und auch nicht die Antwort auf den jüngst bekannt gewordenen BDS-Aufruf ihres Kommissionskollegen, des indischen Kurators Ranjit Hoskote. Ettinger hatte sich bereits zuvor, kurz nach dem 7. Oktober, an Kassel gewandt mit der Bitte, den Prozess wegen der neuen Situation in Nahost zu verlangsamen. Die Israelin stieß auf taube Ohren. Aus organisatorischen Gründen sei dies nicht möglich, beschied ihr der Geschäftsführer Andreas Hoffmann, so die FAZ. 16 Stunden Sitzung waren in Kassel geplant, nur 5 Tage nach dem Massaker der Hamas. Ettinger konnte nicht nur nicht anreisen, sie stand auch unter Schock. Wie alle in Israel. Sie wurde dann digital zugeschaltet. Die Tatsache, dass während der Kaffeepausen Videos von Vergewaltigungen, Massakern an Frauen und dem Abschlachten von Babys über ihren Bildschirm liefen, erwähnte Ettinger in ihrem Rücktrittsschreiben ebenso wie ihren Schmerz über den Tod israelischer und palästinensischer Zivilisten. Sandra Kegel in der FAZ: Die bittere Pointe ist, dass nur eine Woche später der gesamte Prozess, der angesichts eines Kriegsausbruchs nicht verlangsamt werden konnte, nun gänzlich zum Erliegen gekommen ist.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.